Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch Daniel fortführen können und wir haben heute das 10. Kapitel im Buch mit dem Titel Vom Kampf zum Sieg. Wir erinnern uns, dass nichts gemacht wurde, ohne einen Zweck zu haben, so auch das Buch Daniel ist geschrieben zum Zweck der Vorbereitung eines Volkes, das in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte eine Botschaft hat an diese Welt und die klar und deutlich versteht, um was es geht. Wir erinnern uns an den Überblick dieses Planes Gottes, den Menschen wiederherzustellen. 7000 Jahre hat Gott sich vorgenommen, damit er in dieser Zeit die Menschheit, die auf ihn hören wird, wieder zu gewinnen. Nur durch die Überzeugung des Verstandes kann Gott den Menschen erreichen. Dafür braucht er einen Menschen, Christus, das heißt einen Erlöser, und ein Volk, das mit dem Erlöser zusammenarbeitet. Dass beide unzertrennlich sind voneinander, zeigt die Geschichte dieser Welt. Henoch, Noah, dann kommt Abraham, die 12 Stämme Israels. Sie sollten ein Anschauungsunterricht über das Wesen Gottes sein. Dann sucht sich Jesus die 12 Apostel und die Gemeinde Gottes, die da draußen steht. Und am Ende soll sie das Ziel erreichen, wo das Volk und der Erlöser zu einer Einheit geworden sind. Leider zeigt die Geschichte, dass das Volk es nicht geschafft hat, weil in diesem Kampf der Satan oder Luzifer, der Drache, den Menschen zu leicht bindet, zu leicht verführen kann. Aber wir sprechen ja über den Sieg, über das Ende des Kampfes. Und Daniel bekommt die Vision, die zum Ende des Kampfes geht. Und diese 2300 Abend und Morgen enden im Jahr 1844, weil sie beginnen im Jahr 457 mit dem Dekret, dass Jerusalem oder der Tempel wieder aufgebaut werden soll. Und dann in den 70 Wochen oder 490 Jahre, die abgeschnitten sind von dieser Zeitperiode, ist die Zeit, wo das Volk Israel in besonderer Weise angesprochen wird, wo gezeigt wird, dass mitten in der Woche der Gesalbte getötet wird, dass Gerechtigkeit aufgestellt wird und dass ein Hochheiliges gesalbt wird. So, das war das, was wir gesehen haben in der letzten Stunde in Kapitel 9. Und jetzt geht's im Kapitel 10 weiter und wir finden Daniel im dritten Jahr des Königs Kores aus Persien war dem Daniel, der Belsatzer heißt, etwas offenbart, das gewiss ist und von großen Sachen. Und er merkte darauf und verstand das Gesicht wohl. So, es ist eine Zeit vergangen, seitdem er hier in Kapitel 9 gebetet hat, wo er verstanden hat, dass der ganze Zustand dieser Welt abhängig ist von dem Volk Gottes, von der Zusammenarbeit des Volkes Gottes mit ihrem Erlöser. Und Daniel sagt im zweiten Vers, zur selbigen Zeit war ich, Daniel, traurig, 3 Wochen lang. Das heißt, wir verstehen, dass Daniel sich beschäftigt hat mit seinem Volk. Und jetzt hat er aus der letzten Offenbarung verstanden, dass für sein Volk eine gewisse Zeit abgeschnitten ist. Und dann muss ein neues Volk kommen, um die Staffel zu übernehmen, um das Werk zu beenden. Zwischenzeitlich ist ein Teil des Volkes aus Babylon zurückgekehrt und sind dort am Aufbau der Städte. Aber jeder sucht auch dort sein eigenes, bis Gott eingreift durch die Propheten Haggai und Zacharia, damit man aufgerüttelt wird und sagt, es ist Zeit, dass wir Hand anlegen, um die Sache zu erledigen. Und Daniel ist wieder mal traurig, dass sein Volk versagt. Dass es nicht dort ist, dass es nicht das tut, wozu es gerufen ist zu tun. Und deshalb fastet er und betet und salbt sich nicht und tritt ein für sein Volk. Diesmal schreibt er das Gebet nicht nieder. Aber ich könnte mir vorstellen, es klingt nicht viel anders wie das in Kapitel 9. Weil dort muss er eintreten, dort erkennt er, dass es am Volk liegt, dass es an der Einstellung des Volkes liegt, ob etwas geschieht oder nicht. So während er dort fastet und betet, hat er ein Gesicht. Es steht, am 24. Tage des ersten Monats war ich bei dem großen Wasser Hiddekel beim Strom Tigris und hub meine Augen auf und sah und siehe, da stund ein Mann in Leinwand und hatte einen güldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis und seine Augen, sein Antlitz sah wie ein Blitz aus, seine Augen wie feurige Fackeln. Seine Arme und Füße wie hellglattes Erz. Und seine Stimme war wie ein großes Getön von Wasserrauschen. Und ich, Daniel, aber sah solch Gesicht alleine. Und die Männer, so bei mir waren, sahen's nicht. Doch fiel ein großes Schrecken über sie, dass sie flohen und sich verkrochen. Und ich blieb allein und sah dies große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir und ich ward sehr entstellt und hatte keine Kraft mehr. Und ich hörte seine Rede und indem ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Antlitz zur Erde. So, der Daniel sieht ein Gesicht. Er erkennt hier Christus in einem Kleid, das das eines hohen Priesters ist. Es ist ganz ähnlich oder identisch mit dem, das der Johannes sieht in Kapitel 1 in der Offenbarung. Er sieht diesen Hohepriester, sieht dieses Gesicht, das hat Haupt und Haare, weiß wie Wolle, wie der Schnee. Augen sind wie eine Feuerflamme. Die Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht. Die Stimme wie großes Wasserrauschen. In der rechten Hand hat er in der Offenbarung 7 Sterne. Aus dem Munde kommt ein zweischneidiges Schwert und auf dem Gesicht leuchtet wie die helle Sonne. So, das Bild ist nahezu identisch. In Offenbarung finden wir ein paar Details mehr. Aber seine Rede, dieses zweischneidige Schwert, diese Worte, er beschreibt sie uns nicht hier, weil er sagt, während er redete, fiel er ohnmächtig zu Füßen. Ich möchte ein bisschen eingehen auf diese Eigenschaften Christi. Er, der tot und lebendig ist und die Schlüssel hat des Totenreichs und des Todes. Er steht im Heiligtum unter den 7 Gemeinden, unter seinem Volk. Und er versinnbildet die Reinheit, Haupt und Haare. Er versinnbildet Gericht. Er versinnbildet Festigkeit. Er versinnbildet Majestät. Er versinnbildet die Botschaft. Er hat eine Botschaft zu sagen. Diese Botschaft ist das Gesetz. Es ist sein Wort. Und es ist die Wahrheit. So, Daniel sieht dieses Gesicht so ähnlich wie der Johannes. Und er fällt in Ohnmacht. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände. Und er sprach zu mir, du lieber Daniel, merke auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und da solches mit mir redete, richtete ich mich auf und zitterte. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da von Herzen du begehrtest zu verstehen und dich kasteistest vor deinem Gott, das heißt, er demütigte sich vor seinem Gott, sind deine Worte erhört, und ich bin gekommen um deinetwillen. Aber der Fürst des Königreichs in Perserland hat mir 21 Tage widerstanden, und siehe, Michael, der vornehmste Fürsten einer, kam mir zu Hilfe, da behielt ich den Sieg bei den Königen in Persien. Nun aber komme ich, dass ich das Dich unterrichte, wie es deinem Volk hernach gehen wird, denn das Gesicht wird erst nach etlicher Zeit geschehen. Das heißt, hier ist der Engel Gabriel, der ihm dieses Gesicht erklärt und er ihn dreimal berührt. Und als er solches mit mir redete, schlug ich mein Angesicht wieder zur Erde und schwieg stille. Und sie eine gleich einem Menschen rührte meine Lippen an. Da tat ich meinen Mund auf und redete und sprach zu dem, der vor mir stund: Mein Herr, meine Gelenke beben mir über dem Gesicht und ich habe keine Kraft mehr. Und wie kann der Knecht meines Herrn mit meinem Herrn reden, weil nun keine Kraft mehr in mir ist und habe auch keinen Odem mehr? Da rührte einer gleich wie ein Mensch gestaltet mich abermal an und stärkte mich und sprach: Fürchte dich nicht, du viel geliebter Mann, Friede sei mit dir und sei getrost. Und als er mit mir redete, ermannte ich mich und sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach: Weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will ich wieder hin und mit dem Fürsten des Perserlands streiten. Aber wenn ich wegziehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch will ich dir anzeigen, was geschrieben ist, das gewisslich geschehen wird. Und es ist keiner, der mir hilft, wie jene, denn euer Fürst Michael. So, in diesem Kapitel sehen wir dieses große Gesicht. Es ist erst der Anfang. Das Gesicht geht weiter im Kapitel 11 und Kapitel 12. Aber wir betrachten einen Aspekt, der in diesem Kapitel besonders hervorkommt. Und das ist der Kampf zwischen Luzifer, dem alten Drachen, gegen das Volk Gottes. Luzifer hatte durch den Sieg über Adam und Eva das Reich dieser Erde als Herrscher eingenommen. Alle Menschen, die auf dieser Erde geboren sind, werden unter seiner Herrschaft geboren. Das heißt, sie sind ihm untertan, weil sie haben das in ihm, was er dazu gebracht hat, den Adam aufzunehmen, nämlich die Idee, sie sind Götter. Und so hat Gott durch die Gnade, die er geschaffen hat, eine Möglichkeit gemacht, dass wir dennoch ihm widerstehen können. Er hat Feindschaft gesetzt zwischen uns und ihm. Das heißt, er hat uns ein Erlöser gegeben, durch welchen wir aus der Gefangenschaft, in die wir hineingeboren sind, herauskommen. Und Luzifer kämpft, damit er uns in seiner Gefangenschaft hält. Und seine Diener sind natürlich Menschen. Hier werden sie mit den Machthabern, ja, die staatlichen und kirchlichen Machthaber sind seine Diener. Und der Engel Gabriel sagt: Hier, ich habe gekämpft mit dem Fürsten des Königreichs im Perserland. Ja, davor war er im Kampf mit dem Fürst von Babylon. Und dann sagt er: Und jetzt gehe ich nachher, wenn ich dir alles erklärt habe, um zu kämpfen mit dem Fürsten von Griechenland. Und dann mit dem Fürsten von Rom, des Römischen Reiches. Und dann mit dem Fürsten dieser Welt. So, der Fürst von Babylon, der Fürst von Perserland ist immer ein und dieselbe Person oder ein und dieselbe Macht. Es ist Luzifer, der mit seinen Engeln, die ihm nachgefolgt sind, kämpft, um Gottes Volk zu bestimmen. Und er kämpft, so wie es hier steht, um das unmöglich zu machen, was Gott möglich macht. Und da gibt es einen, der kommt zu Hilfe dem Volk, und das ist der Fürst Michael. Und sicherlich hier gibt es verschiedene Auslegungen, weil man nicht versteht, ich sage jetzt mal, um wen der Kampf ist. Man kann deutlich erkennen, dass dieser Fürst Michael niemand anders sein kann als unser Erlöser, weil er wird als der vornehmste von den Fürsten erklärt. Er wird als euer Fürst genannt. Das heißt, er ist eins mit uns. Und er wird in Kapitel 12 gesagt, der große Fürst. Das heißt, die Identität über Michael ist an sich nicht schwer herauszufinden. Er ist der Vornehmste unter den Fürsten. Er ist euer Fürst, das heißt, er ist eins mit uns, ist der Erlöser. Er steht im Kampf mit uns zur Seite, weil wir können nicht von ihm getrennt sein und er kann nicht von uns getrennt sein. Wer gegen uns kämpft, kämpft gegen ihn, und wer gegen ihn kämpft, kämpft gegen uns. Es geht gar nicht anders. Jesus sagte, als er seine Jünger wegschickte und sagt, wenn jemand euch bekämpft, dann kämpft er gegen mich. Wenn euch jemand annimmt, dann nimmt er mich an. Das heißt, da ist eine klare Identifikation hier, die stattfindet. Diese Identifikation ist entscheidend, dass wir verstehen, wer ist Michael. Michael ist derjenige, der kommt dem Gabriel zu Hilfe. Aber wieso dauert es 3 Wochen? Von wem hängt es denn ab, dass er erst nach 3 Wochen kommt? Wir finden in der Heiligen Schrift, dass, und das auch durchgängig, dass dann, wenn Menschen sich Gott weihen, und hier tut das Daniel, Gott den Glauben prüfen muss. Das heißt, er erlaubt den Widerstand Satans. Er erlaubt, dass Satan dem Engel quasi Paroli bieten kann, bis er seinem Knecht alles erklären kann. Er erlaubt den bösen Mächten zu wirken, um sein Volk zu prüfen, ihren Glauben zu stärken. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das von letztes Mal ganz deutlich verstehen. Die Macht in dieser Welt, das, was die Welt im Bösen so aufflorieren lässt, ist, dass Gottes Volk nicht das tut, was es soll. Wenn wir den Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels betrachten, das ja gleich in den 70 Jahrwochen passiert, bis das Christus, der Fürst des Bundes, kommt, dann erkennen wir, dass es mit Schwierigkeiten verbunden war. Und diese Schwierigkeiten waren nicht, weil die Feinde von außen da waren und sich eingemischt haben. Die konnten sich nur insoweit einmischen, wie das Volk Gott nicht treu war. Wir werden auch sehen im Kapitel 11, wo der Engel Gabriel Schritt für Schritt diesen Kampf beschreibt zwischen dem König des Nordens und des Südens, dass es im Zentrum geht um das Volk des Bundes. Und dass dieses Volk des Bundes nicht das tut, was es soll. Und dass der König des Nordens sie angreifen wird, aber er wird die angreifen, er wird sich mit denen zusammentun, die den Bund verlassen, die er verführen kann, aus dem Bund zu holen. Und er wird die bekämpfen, die dem Bund treu sind. So die Szene muss uns klar sein. Wenn es darum geht, dass diese Zeit, diese Welt eines Tages zu Ende geht, dann ist es abhängig von dem Volke Gottes. Es ist abhängig, ob wir aufwachen und uns aufmachen und sagen, es ist unsere Zeit. Jetzt ist unsere Zeit, dass das Werk vollendet wird. Jetzt ist Zeit, sich zu bekehren. Jetzt ist Zeit, alles andere zur Seite zu legen und zu wissen, wer wir sind. Dass wir Kinder des Höchsten sind. In der Schrift finden wir diesen Kampf immer wieder beschrieben. Als Christus kommt, um den Moses aufzuwecken, der ersten Mann, der aufersteht in einem verherrlichten Leib, in dem Leibe Christi, mit dem Christus auferstanden ist. Die erste verherrlichte Auferstehung. Da beschreibt uns die Bibel, dass Satan ihm widerstand. Sagte, er will ihn festhalten. Er sagt, er hat gesündigt. Er ist in meinem Bann, er ist in meinem Reich. Du kannst ihn aus diesem Totenreich nicht holen. Aber Christus antwortete ihm, der Herr schelte dich, Satan. Und er konnte nicht widerstehen, weil der Moses gehörte Christus. Er hatte ihn erlöst. Und Moses hatte in Christus seinen Erlöser gefunden. Und deshalb konnte keine Macht dieser Welt, auch Satan höchstpersönlich nicht, der ja auch nur die Macht von Gott benutzt, ihm nicht widerstehen. Christus nahm Moses mit. Und so wird er alle mitnehmen am Ende der Tage, wenn er kommt. Weil er hat sie erkauft. Er hat sie befreit. Sie sind sein Volk. Aber wir sehen diesen Kampf, der hinter den Kulissen da ist. Wir sehen, als Christus mit den Jüngern war, kommt Satan und sagt, Petrus ist mein Jünger. Sagt, schau, in seinem Herzen, ich kann ihn verführen, ich kann ihn beherrschen. Und Jesus erlaubt dem Satan, seinen Jünger zu prüfen. Aber er sagt, ich habe gebetet für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das heißt, Satan kann nicht einfach kommen und uns verführen. Er muss zuerst an Gott vorbei. Und das ist gut zu wissen, oder nicht? Es kann nichts geschehen, was Gott nicht vorher zulässt, was Gott nicht vorher abcheckt, ob er es benutzen kann zum Guten. Und Gott lässt den Satan Petrus versuchen, weil er hat ja einen Zweck damit. Er will dem Petrus helfen, zu sehen seine Not und ihn gleichzeitig bittet Christus für ihn, dass sein Glaube nicht aufhört. Dass er, wenn er fällt, nicht sagt, es ist alles vorbei, sondern dass er sieht, aha, Christus wusste das bevor und er hat mir dennoch die Füße gewaschen. Er hat mich dennoch als seinen Jünger angenommen, obwohl das, was jetzt aus mir herausgekommen ist, von meiner Geburt da drin ist. Das hat Petrus wieder Mut gemacht, dass er gegangen ist und hat sich bekehrt. Wir stehen in einem Kampf und wir werden und müssen bestehen. Deshalb muss aus uns das, was böse ist, herauskommen. Und was mich tröstet, ist, wenn immer Dinge herauskommen aus mir, über die ich mich erschrecke, dass sie da sind, weiß ich, dass die herauskommen, weil ich sie von Geburt an habe. Und sie erschrecken mich und ich sage, Herr, wie ist das möglich? Aber was mich tröstet, und das ist dieser Trost hier, den wir etliche Male hören, Daniel, du Geliebter, du viel geliebter Mann Gottes. Daniel versinnbildet ja die Menschen, die am Ende den Sieg davontragen werden. Er ist derjenige, der hier versinnbildet wird mit uns, dass wir kämpfen müssen, dass wir ringen müssen im Gebet, damit unser Herz rein wird. Und wenn rauskommt das Böse, dann erinnern wir uns. Er hat uns dennoch gerufen. Wenn ich denke an die 16,5 Jahre, die ich nun mit Gott gehe, zurück, dann wundere ich mich. Gott wusste damals schon, was ich erst heute über mich weiß. Was ich erst heute sehe, das aus meinem Herzen herauskommt. Und dann tröstet er mich und sagt, er wusste, dass das so ist und das Böse ist so tief in uns, ist so böse in uns und es muss raus, damit wir das Werk beenden können. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Deshalb ist das Buch Daniel ein Buch der Buße. Es endet mit einem Gesicht, wo der Mann Gottes Buße tut, wo er sich bekehrt und er wird im Glauben geprüft, 3 Wochen lang. Und er lässt nicht nach. Er geht vorwärts, bis der Sieg errungen ist. Bis der Fürst des Königreichs von Perserland von Michael überwunden ist. Weil er kommt und sagt, Daniel ist mein Kind. Und niemand kann seinem Gebet entgegenstehen. So die Endfrage, die so entscheidend ist, wer bestimmt den Ausgang des Kampfes? Eines der wichtigsten Fragen, die das Buch Daniel uns offenbart. Ist es Michael, der vornehmste Fürst, euer Fürst, der große Fürst? Ja, aber er kann nicht getrennt werden von seinem Volk. Das heißt, es ist das Volk des Fürsten. Es sind die Bundestreuen, durch die er wirkt und durch die der Kampf bestimmt wird und beendet. Möchtest du einer dieser Bundestreuen sein? Einer, die zu ihm stehen, was auch immer für ein Training er uns unterwirft, damit wir nicht mehr unter der Herrschaft des Bösen sind, dass wir frei sind in unserem Herzen, in unserem Gedanken, dass nichts mehr in uns ist, das beherrschen will, das sich als Gott aufspielt, sondern dass wir eins sind mit unserem Erlöser. Dann wird sich Michael aufmachen und in der schlimmsten Zeit dieser Weltgeschichte werden wir leuchten wie die Sterne am Himmel und unser Leben wird darstellen, dass der Sieg möglich ist. Möchtest du unter ihnen sein? Ich möchte unter ihnen sein, mit allem, was mein Wille will. Und solange wir treu sind, wird er für uns und mit uns kämpfen, bis der endgültige Sieg errungen ist. Amen.